Hörsaal. 15 Minuten Forschung.
Herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe von Hörsaal 15 Minuten Forschung, dem Wissenschaftspodcast der Universität Graz. Mein Name ist Gerhild Leliak, ich bin Pressereferentin an der Universität Graz und freue mich sehr, dass Christian Gruber heute bei mir ist. Hallo.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und ich freue mich auf das Gespräch.
Wir zwei sind per Du, deshalb bleiben wir, wenn es dir recht ist, auch für dieses Gespräch per Du.
Gerne.
Ich würde dich gerne bitten, bevor wir zu unserem heutigen Thema kommen, dass du dich ganz kurz vorstellst.
Gerne. Also mein Name ist Christian Gruber. Ich bin Wissenschaftler und arbeite im Gebiet der Strukturbiologie. Momentan bin ich tätig als Assistent an der Universität Graz und unterrichte die molekulare Virologie und strukturelle Bioinformatik. Und parallel dazu haben wir vor ein paar Jahren ein Startup gegründet, eine Firma, die sich genau mit diesen Themen auch beschäftigt, eher auf der kommerziellen Schiene. Studiert habe ich in Graz Biochemie, also mein Steckenpferd ist die Biochemie und dann mit einigen Auslandsaufenthalten und Postdoc-Erfahrungen im Ausland wieder nach Graz zurückgefunden.
Du hast dein Startup schon erwähnt. Das hat ja vor ungefähr 2 Jahren für Aufsehen gesorgt. Innofor ist der Name. Vielleicht magst du noch ganz kurz erklären, was ihr da macht?
Ja, gerne. Die Innofor ist ein Unternehmen im Biotechnologie- und Pharmabereich. Und unter Einsatz von modernen bioinformatischen Methoden sagen wir das Verhalten von biologischen Systemen voraus. Jetzt sind wir mittlerweile 4 Jahre alt. Der Personalstamm ist auf 25 Mitarbeiter gewachsen und wir sind in dem Bereich hochaktiv. Und so wie erwähnt, am Beginn der Pandemie haben wir sehr früh begonnen, uns mit Corona einerseits in der Arbeitsgruppe an der Universität, aber auch in der Firma zu beschäftigen. Und anfangs konnten wir da mit einigen Publikationen zu initialen Wissensgebieten bei Corona tatsächlich beitragen. Und seitdem hat sich der Sprint am Anfang aus den ersten Monaten in einen Marathon verwandelt, wo wir jetzt mit Partnern nach wie vor im Gebiet der Virusmutationsforschung, im Bereich der Vorhersage von Mutanten und dem Einfluss von Mutationen auf Medikamente und Impfungen tätig sind.
Also wirklich ganz am Puls der Zeit, wie es der Zufall auch so will. Wir sprechen heute über die Pharmaindustrie. Du hast schon kurz erwähnt, dass Innofor da ja auch drin ist. Wie würdest du sagen, hat die Pandemie die Pharmaindustrie verändert?
Also was man gesehen hat, ist, dass eine Beschleunigung stattgefunden hat. In der Vergangenheit hat sie gezeigt, dass die Entwicklung von Medikamenten oder von Impfungen ein Prozess ist, der manchmal Dekaden dauert. 10 Jahre, 15 Jahre sind da keine Seltenheit. Und man hat jetzt in der Pandemie durch die Notwendigkeit gesehen, dass diese Prozesse massiv beschleunigt werden können, ohne bei der Qualität eigentlich Abzüge machen zu müssen. Das heißt, durch größeren Personalaufwand, durch striktere Projektplanung und durch schnellere Durchführung der regulatorischen Rahmenbedingungen und Etablierung derer haben sich die Prozesse beschleunigt. Anders wäre es nicht möglich, dass es nach knapp 2,5 Jahren jetzt der Pandemie Medikamente gibt, Impfungen gibt, die auch zugelassen sind und angewendet werden. Das wäre in der Vergangenheit so nicht passiert. Und bis auf das, dass jetzt ein Geschwindigkeitsvorteil da ist, hat sich natürlich auch die Forschung in dem Gebiet beschleunigt. Sowohl akademische Forschung als auch Forschung in den Pharmaunternehmen. Und da muss man, glaube ich, ganz klar sagen, dass diese zwei Dinge nicht getrennt voneinander passieren können. Ein Beispiel vielleicht AstraZeneca mit der Impfung. Das war ja auch eine Entwicklung, die über die Universität Oxford gelaufen ist und als Verwertungspartner dann AstraZeneca ins Spiel gekommen ist. Andererseits Entwicklungen wie Impfstoffe auch von der Gegend rund um BioNTech ist ja auch kein rein kommerzielles Produkt, sondern auch aus dem akademischen Umfeld raus entstanden. BioNTech dann als junge, innovative Firma zur Entwicklung getrieben und dann vermarktet über den Partner Pfizer. Also man sieht da schon ein stärkeres Zusammenwachsen der einzelnen Disziplinen, weil es die Notwendigkeit erfordert hat. Und man hofft, dass das natürlich auch so bleibt.
Darüber werden wir jetzt gleich noch sprechen. Dieses Zusammenwirken wird ja auch von manchen Menschen kritisch gesehen. Darüber würde ich dich dann gerne noch befragen. Ganz kurz davor noch, du hast schon Impfungen angesprochen und auch Medikamente, die jetzt am Start stehen gegen die Covid-19-Erkrankung. Eines davon, kann man glaube ich namentlich nennen, ist Paxlovid, eben von dir schon erwähnten Firma BioNTech Pfizer. Glaubst du, dass Medikamente vielleicht immer noch einen besseren Ruf als Impfungen genießen?
Bezüglich des Rufs ist irgendwie schwer Aussage zu treffen, aber Medikamente sind grundsätzlich eine andere Art der Herangehensweise. Also in der Bekämpfung von solchen Krisen, wie es eine Pandemie ist, kann man so drei Säulen ausmachen. Das eine ist Prävention durch Sozialmaßnahmen, durch Abstand, durch was auch immer sich eignet, durch das Unterbinden von Reisetätigkeiten. Eine andere tragende Säule ist Prävention im Sinn von Impfung. Die Impfung muss man verabreichen, bevor eine Erkrankung stattgefunden hat oder bevor eine Infektion stattgefunden hat. Und die dritte Säule dann Medikamente. Die kommen dann zur Anwendung, wenn es zur Infektion gekommen ist und wenn es zum Krankheitsausbruch gekommen ist. Deswegen haben Medikamente den großen Vorteil, dass man sie sehr, sehr zielgerichtet einsetzen kann, wenn eine Person tatsächlich erkrankt ist. Und es scheint so zu sein, als dass alle drei Säulen ineinander greifen müssen, damit man mit so einer Krise fertig wird. Es ist offensichtlich, das haben die letzten Jahre gezeigt, sehr schwer, einen einzelnen Gamechanger auszumachen. Das ist fast nicht möglich. Wir arbeiten momentan mit unserer Arbeitsgruppe auch an der Evaluierung von momentan in Entwicklung befindlichen Medikamenten und die Zahl ist sehr groß, das sind weit über 600. Und wir evaluieren die nicht medizinisch, das ist nicht unsere Aufgabe, wir evaluieren die auf der Ebene, dass wir schauen, ob mit strukturbiologischem Verständnis der Wirkungsmechanismus nachvollziehbar ist, wie es bei Paxlovid von anderen Gruppen und von Pfizer selbst schon publiziert ist. Und was wir daraus lernen wollen, ist für diese 600 oder für die, wo es halt funktioniert, inwieweit Mutationen des Virus veränderte Wirkung hervorrufen können. Es kann ja sein, dass ein Medikament schlechter wirkt bei Virusvarianten. Es kann sein, dass es besser wirkt. Und an dem arbeiten wir jetzt im Moment. Und ich glaube, die schiere Zahl von über 600 Medikamenten, die sich in der Liste befindet, zeigt, wie wichtig das Thema nach wie vor global ist. Wir müssen uns weiter vorbereiten und wir müssen weiter Wissen schaffen.
Mhm. Du hast vorher schon angesprochen, dass es durch die Pandemie eine gewisse Bestrebung gegeben hat, in der Pharmabranche alles effizienter zu machen, schneller zu machen, ohne eben Qualitätsabstriche dagegen zu machen. Das ist eine positive Entwicklung. Umgekehrt gibt es auch Stimmen, die eben auch meinen, die Pandemie ist gesteuert, die Pharmabranche verdient an den Impfungen und wir sollten das eigentlich alles gar nicht mittragen. Wie ist deine Meinung dazu?
Da kann ich mal nur aus meiner persönlichen Erfahrung reden und meine Meinung dazu sagen. Ich tue mir auch immer schwer mit dem Begriff die Pharmaindustrie. Das ist sehr abstrakt. Also wer ist die Pharmaindustrie? Das sind zum Teil Kollegen von uns. Das sind zum Teil Kollegen, die an der gleichen Universität ausgebildet wurden und jetzt bei Pharmaunternehmen arbeiten. Diese Menschen haben sich nicht verändert dadurch, dass sie jetzt in der Industrie tätig sind. Sie haben ein neues Aufgabenfeld. Natürlich ist aber die Pharmaindustrie ein Industriezweig, der darauf abzielt, Gewinn zu erwirtschaften. Aber sogar in der Pandemie gibt es Beispiele, wo sich gezeigt hat, dass das manchmal hinten angestellt wird. AstraZeneca war ein so ein Beispiel. AstraZeneca hat die ersten Chargen von den Impfungen zum Selbstkostenpreis auch verkauft, im Unterschied zu anderen Pharmaunternehmen. Ist zum einen selbstlos, zum anderen eine große Verbreitung trägt dazu bei, dass in der Zukunft dann der Umsatz vielleicht umso mehr steigt. Woher die Skepsis in der Bevölkerung gegenüber der Pharmaindustrie kommt, ist meiner Meinung nach schwer zu sagen, aber es ist auch vielleicht ein kleinerer Teil der Bevölkerung, auch wenn er laut ist. Ein Großteil der Bevölkerung schätzt doch sehr, dass wir durch die Pharmaindustrie Medikamente zur Verfügung haben und durch Apothekensysteme Zugriff auf diese Medikamente haben, dass wenn wir krank sind, auch abseits von Covid, uns einfach Hilfe holen können. Ohne dem würde es uns tatsächlich in unserer Gesellschaft sehr viel schlechter gehen. Und Einzelne, die jetzt jede medikamentöse Intervention ablehnen, wird es immer geben und wird man vermutlich nur durch Aufklärung überzeugen können.
Ja, die Skepsis, die du ansprichst, betrifft ja jetzt nicht rein nur die Pharmabranche oder die Pharmaindustrie, sondern ich habe zumindest den Eindruck, dass überhaupt, wie du sagst, nicht von allen, aber dass überhaupt sich die Meinung von manchen Menschen gegenüber der Wissenschaft an sich gedreht hat. Dass hier das Gefühl aufkommt, dass sie nicht unabhängig ist, dass es Gewinnorientierung dahinter steckt, dass gewisse Machtstrukturen dahinter stecken und dass wir der Wissenschaft nicht mehr ganz vertrauen können. Wie würdest denn du sagen als Forscher, wie können wir hier an der Universität auch dazu beitragen, dass dieses Vertrauen in die Wissenschaft wiederhergestellt wird?
Ich glaube, dass das ein hochinteressanter Prozess ist, der da abläuft. Und zwar, Wissenschaft steht selten so intensiv im Rampenlicht wie in der Pandemie. Jedes Ergebnis wird sofort veröffentlicht, das wird aufgenommen, besprochen und diskutiert. Die Wissenschaft weiß aber nicht alles. Der Name kommt daher, dass man Wissen schafft. Das heißt, der Diskurs, der sonst oft eher an Universitäten, zwischen Forschergruppen und Projektpartnern durchgeführt wird, ist jetzt in der Öffentlichkeit. Der wissenschaftliche Diskurs passiert aber immer. Man ist nicht einer Meinung und das ist auch gut so, weil man muss die Meinungen, die unterschiedlichen, bewerten und aus den Meinungen Wissen schaffen. Das heißt, man muss die Hypothese belegen oder widerlegen. Ich glaube, das wurde manchmal hochgespielt mit Krieg der Virologen. Blödsinn, es ist kein Krieg der Virologen, es sind unterschiedliche Publikationen, die zu unterschiedlichen Schlüssen kommen. Die Zeit wird zeigen, welches Modell das bessere ist. Wir verlassen uns immer auf Modellvorstellungen und die müssen verbessert werden. Und wenn man den Prozess natürlich in der Öffentlichkeit führt, kann das oft zu Missverständnissen führen. Ich nehme an, dass viele Personen, die ablehnend gegenüber Pharmaindustrie oder Impfungen gegenüberstehen, dass das oft auch aus Angst kommt. Und Angst, glaube ich, ist oft verursacht durch einen Mangel an Wissen bezüglich eines speziellen Bereichs. Wenn man mehr weiß, braucht man weniger Angst haben, kann man vielleicht noch besorgt sein, aber die Angst kommt dann abhanden. Und Angst löst oft Emotionen aus. Deswegen werden diese Debatten hoch emotional geführt und das müssten sie eigentlich vermutlich nicht. Und gerade weil du gefragt hast, was kann man als Universität tun, wir haben einen Bildungsauftrag als Universität. Aber Universität ist oft so ein abstrakter Begriff, was ist die Uni? Aber was wir tun können, ist, jeder, der in dem Bereich tätig ist, der in den Naturwissenschaften tätig ist, der in den Geisteswissenschaften tätig ist, wir können mit Freunden, Familien, Partnern sprechen und Aufklärungsarbeit leisten. Wir können uns leicht informieren, auch diejenigen, die nicht die Primärliteratur lesen. Es gibt unzählige Quellen, wo man sich informieren kann über einen Stand des Wissens, der jetzt da eigentlich nicht in Zweifel zu ziehen ist, weil manche Dinge weiß man schon. Sehr vieles weiß man noch nicht, aber manche weiß man konkret. Und das kann man weitergeben. Und der Prozess geht halt auch nicht so schnell. Aber ich denke, dass das Angst Emotionen auslöst und dass man der Angst Herr werden kann durch den Bildungsauftrag. Und Universitäten sind natürlich aufgefordert, da beizutragen, aber auch Politik und Medien. Und da könnte man wahrscheinlich, wenn von außen ist immer leicht zuzurufen, aber wie jetzt eine Messenger-RNA-Impfung funktioniert, war jetzt selten Thema wirklich in den Zeitungen, in den Medien. Kaum im ORF jetzt da eine Sondersendung gesehen, 2 Stunden, wie funktioniert diese Impfung zur Hauptsendezeit zum Beispiel. Vielleicht ist es auch fehlplatziert, was weiß ich sehe das ja von außen, aber diese Bildung muss man vorantreiben, dann wird auch die Angst diesbezüglich abnehmen. Man folgt oft Dingen, die spektakulär sind und Wissenschaft ist oft in langer Hinsicht vielleicht spektakulär, aber unmittelbar sind es sehr trockene Publikationen. Informationen, die aus anderen Kanälen kommen, die jetzt wenig verifiziert sind, die sind oft spektakulär. Da steckt jemand dahinter, das ist ein böser Plan und da sind Chips und sonstige Dinge drinnen. Das ist interessanter. Damit beschäftigt man sich vielleicht lieber und deswegen muss man Wissenschaft interessant machen, damit man Chance hat, da mitzuhalten und gegen Desinformation vorzugehen. Aber der beste Weg ist, glaube ich, Information bilden und kommunizieren.
Dann schließen wir mit den Worten einer berühmten Wissenschaftlerin, Marie Curie, die gesagt hat, was man gelernt hat zu verstehen, braucht man nicht mehr fürchten.
Sehr guter Schlusssatz. Ja. Vielen Dank.
Danke dir für das sehr interessante Gespräch. Wenn Sie jetzt noch Fragen an Christian Gruber haben, bitte schicken Sie diese an unsere Abteilungsadresse an communication@uni-graz.at. Wir sammeln diese Fragen und leiten sie gerne weiter. Und auch alle anderen Fragen, die Sie in diesem Podcast an unsere Forscherinnen und Forscher stellen möchten, schicken Sie bitte an diese Adresse. Wir freuen uns auch über Feedback und Anregungen. Und ich freue mich, wenn wir uns demnächst wieder im Hörsaal hören.
Hörsaal. 15 Minuten Forschung.